Welche Vorstellungen habe ich eigentlich von Gott? Wodurch wurde das Bild von ihm in mir geprägt? Habe ich es mir selbst erdacht? Welche Erfahrungen liegen dem zugrunde? Oder haben andere ein Gottesbild in meinen Kopf und in mein Herz gemalt? Wer war das? Wodurch und womit? Und wie komme ich mit dem Bild klar, das da in mir ist, von Gott? Welche Gefühle habe ich, wenn ich an den Gott meiner Vorstellungen denke? Verschon uns Gott mit Strafen. Diese Bitte hat Pastor Volker Mulak als Thema für seine heutige Predigt einem sehr bekannten Abendlied entliehen und im Gemeindebrief sogleich provozierend die Frage gestellt: Wer kennt und singt noch diese Strophe? Damit ist umrissen, worum es wohl gehen wird heute. Ist Gott ein strafender Gott? Hat er es nötig, zu strafen? Wie sieht diese Strafe aus? Strafe hat für viele Menschen etwas mit Erziehung zu tun. In den 70er und 80er Jahren, als meine Frau und ich junge Eltern waren, war Reinhold Rute als christlicher Erziehungsberater und Familientherapeut omnipräsent. In all seinen Büchern und Vorträgen betonte er, dass nicht Strafen angezeigt wären, wenn Kinder sich nicht richtig verhalten würden, sondern es müssten dann Konsequenzen eintreten. Strafen? Konsequenzen? Wie dem auch sei, Matthias Claudius, der das Gedicht »Der Mond ist aufgegangen« Ende des 18. Jahrhunderts verfasst hat, dichtete nach einem fortschreitenden Erkenntnisprozess innerhalb des Liedes als siebte und letzte Strophe: »So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendhauch. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch.« In seinem Gedicht verwendet Matthias Claudius eine abendliche Naturbetrachtung als Bild für das Sterben und verbindet dies mit andachtsvoll ausgedrücktem Gottvertrauen. Man kann das Abendlied auch als ein Todesgedicht begreifen, allerdings vor dem Hintergrund der Heilserwartung eines gläubigen Christen. So betrachtet können wir die im Gemeindebrief aufgeworfene Frage: Wer die Strophe von den Strafen, die Gott verschonen möge, noch singt, sagen: Wir, und zwar bittend und glaubend an einen Gott, der erhaben ist über Schuld und Strafen, mögen wir sie auch Konsequenzen nennen. Der Mond ist aufgegangen.
Siegert, ich danke dir für die persönliche Hinführung zum Thema, wobei du nicht viel mehr wusstest als das, was im Gemeindebrief steht. Und das ist ja nicht sehr viel. Ja, die Sache mit den Strafen oder den Konsequenzen. Und dann dieses Lied. Ja, wir haben das, als unsere Kinder klein waren, gesungen. Und ich war meistens nicht so textsicher. Gerade wenn ich die Kinder dann auch mal alleine ins Bett bringen sollte, habe ich das mit der ersten Strophe noch so einigermaßen hingekriegt. Und dann habe ich frei improvisiert. Denn das Wichtigste war ja, die Melodie zu halten und die Kinder irgendwie in den Schlaf zu kriegen. Und dann spielten die Worte keine große Rolle. La, la, la. Also ich habe da frei improvisiert. Free Jazz, nur ein bisschen ruhiger. Bis mir dann mal aufging, meine textsichere Frau war an einer Stelle auch nicht ganz so texttreu. Nämlich in dieser besagten Strophe. Da steht tatsächlich: Verschon uns Gott mit Strafen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, meine Frau singt immer: Verschon uns Gott vor Plagen. Plagen. Ich würde mal sagen, mit leichter Hand überarbeitet. Und ich habe dann natürlich sie gefragt, wie, warum denn nicht? Darf Gott nicht strafen? Hast du ihm das verboten? Und sie sagte dann, aus religionspädagogischen Gründen und gemäß ihrer beruflichen Ausbildung hat sie gesagt, nein, den Kindern möchte ich das so nicht vorsingen. Ich möchte Ihnen das nicht vermitteln, einen strafenden Gott. Ja, und weil in der Erziehung zumindest der Kleinkinder meine Frau die kompetentere bis heute ist, habe ich mich dieser Liedkorrektur angeschlossen. Auch theologisch. Also, wir haben das anders gesungen. Aber das klärt ja nicht die Frage, so wie wir sie dann doch irgendwann mal für uns bearbeiten sollten. Wie ist das mit den Strafen? Bestraft Gott die Menschen in der Bibel, auch so wie wir das gerade gehört haben? Wenn man einmal eine Konkordanz aufschlägt und mal guckt, wie oft das Wort Strafen als Verb oder Strafe als Substantiv vorkommt, dann kann man je nach Übersetzung und Konkordanz auf die folgenden Ergebnisse kommen. Die Lutherbibel benutzt 34 Mal das Wort Strafen oder Strafe. Die Einheitsübersetzung, auch die neue, 33 Mal. Und da würde ich sagen, oh, da ist noch nicht viel zu bemerken dran. Das ist alles sehr normal. Dann die Gute Nachricht Bibel. Sie benutzt das Wort 162 Mal. Boah. Und das überrascht mich. Das ist ja immerhin eine moderne Übersetzung. Und ich hatte eigentlich so erwartet, eine moderne Übersetzung würde das Wort Strafen eher vermeiden. Also noch weniger benutzen. Ja, von wegen. 162 Mal. Und die Elberfelder, die ganz genaue, ja, gibt's Tipps? Bitte? 200. Ja, das liegt so auf der Klischee-Ebene genauso. So habe ich mir das auch so gedacht. Stimmt aber nicht. Die Elberfelder benutzt das 18 Mal. 18 Mal. 18 Mal. Also genau die Hälfte, also ungefähr die Hälfte, für nicht für einen Kassierer, sondern für einen Theologen, die Hälfte der Luther-Übersetzung. Und das finde ich ein Knaller. Wie kommt das zustande? Ich will einfach mal mit dem Ergebnis jetzt starten und das Ergebnis versuchen, im Lauf meiner Ausführungen dann ein bisschen zu erläutern. Ich habe zwei Aufsätze gefunden im wissenschaftlichen Bibellexikon und die haben dieses Phänomen Strafe im Alten Testament und Neuen Testament sehr schön und einleuchtend erhellt. Und da findet sich eine Zusammenfassung, ein Schlusssatz, ein Ergebnis. Und mit diesem Ergebnis will ich einfach starten. Ich zitiere also. Das alttestamentliche Hebräisch kennt, wie dargelegt, kein Wort, das dem deutschen Wortfeld Strafe bzw. Strafen entspricht. Ja, da ist man erstmal ein bisschen baff. Es gibt im alten Hebräisch kein Wort, das unserem Wort Strafen entspricht. Ich zitiere weiter. Daher lässt sich der Begriff Strafe unbeschadet landläufiger Praxis nicht ohne weiteres mit dem Alten Testament in Verbindung bringen. Da scheinen also ganz tiefe Gräben zu sein zwischen dem, was im Alten Testament in der hebräischen Sprache gemeint ist und was wir mit unserem Wort Strafe heute meinen. Also ich sage das Ergebnis noch einmal, auch wenn es sehr, sehr überraschend ist. Im Althebräischen gibt es unser Wort Strafe nicht. Was es gibt, das sind viele andere hebräische Worte, die mit dem Wort Strafe wiedergegeben werden. Und deswegen muss man da mal ein bisschen genauer hinschauen, sonst sind wir schnell auf dem Holzweg. Und das wollen wir ja nicht, denn wir wollen die Bibel ja ernst nehmen. Aber der Startbefund bleibt erstmal und den beleuchten wir. In der hebräischen Bibel findet sich unser Wort Strafe nicht. In der hebräischen Bibel gibt es auch gar keine Polizei. Das hängt mit unserem Strafverständnis zusammen. Es gibt auch keinen Staatsanwalt. Es gibt auch keine Gefängnisse. Ist euch das mal aufgefallen? Im Volk Israel gab es keine Gefängnisse. Das gehört zu Strafen dazu. Da fällt mir der Josef ein. Der war in einem Gefängnis. In Ägypten. Aha, nicht in Israel. Also wir merken, mit den Schwierigkeiten bezüglich dem Wort Strafe, da scheinen wir tatsächlich in eine völlig andere Welt einzutauchen. Und deswegen müssen wir zunächst klären, was verstehen wir denn heute unter unserem Wort Strafe? Und das ist ganz einfach. Siegert, du hast ja schon einige Vorlagen gegeben. Ja, ein Kind oder dann auch später ein Erwachsener tun etwas Verbotenes. Und dann wird man erwischt, das ist ganz wichtig, man wird erwischt und dann wird man bestraft. Von den Eltern oder von dem Staat. Dann gibt's Hausarrest, Fernsehverbot, Handyzeit gekürzt, Taschengeld gestrichen oder es gibt Knöllchen, Freiheitsstrafe, Gefängnis. Nach Unrecht kommt, wenn man erwischt wird, Strafe. Und Gott erwischt einen immer, denken dann viele. Denn der ist ja Gott. Und deswegen kann der ganz kräftig strafen. Wenn das die hebräische Sprache und Kultur so nicht kennt, ja, was kennt denn dann die hebräische Sprache dafür? Nach Tat kommt Folge. Das klingt so ein bisschen wie Konsequenz. Nach Tat kommt immer Folge. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das zum ersten Mal hört, aber die biblische Wissenschaft, die nennt das Tat-Folge-Zusammenhang. Manche sagen auch Tun-Ergehen-Zusammenhang. Was ist genau damit gemeint? Also im Hebräischen haben Taten immer Folgen. Und die Folgen gehören zur Tat hinzu. Die Folgen kommen nicht zusätzlich von außen. Die werden nicht von einem anderen verhängt, sondern die Folgen gehören zur Tat. Sie folgen der Tat, unabhängig davon, ob die Tat gut oder böse ist. Ganz selbstverständlich hat jede Tat Folgen. Die Tat und die Folgen der Tat bilden eine Einheit. Ein Beispiel. Ich verbiete einem Kind, die heiße Herdplatte anzufassen. Und es fasst sie trotzdem an. Und das Kind verbrennt sich die Finger. Ist das Strafe oder Folge? Folge. Folge. Das ist ein großer Unterschied. Ich bestrafe mein Kind nicht mit verbrannten Fingern. Die verbrannten Finger sind direkte Folge der Tat. Das ist die Kultur- und Sprachwelt des Althebräischen. Seit wann weiß man das? Wusste der Matthias Claudius das schon? Nein, der wusste das noch nicht. Der Alttestamentler Klaus Koch, der hat diesen Tat-Folge-Zusammenhang 1965 entdeckt. Also zur Zeit der Reformation war das noch nicht bekannt. Im Pietismus nicht bekannt. Die Erweckungszeiten nicht bekannt. Man kann auch ohne diese Erkenntnis an Gott glauben, ja. Aber vielleicht geht es mit dieser Erkenntnis ein wenig besser oder biblischer. Heute kann man das im Internet frei zugänglich nachlesen. Aber wenn man da richtig drüber nachdenkt, vielleicht möchte da jemand einwerfen, aber Volker, ich habe doch im Alten Testament öfter mal was von Strafen gelesen. Ja, was soll denn da für ein Wort stehen, wenn die zum Beispiel Stockschläge kriegen, 40 weniger einen? Oder es gibt sogar Verstümmelungsstrafen. Da soll jemandem die Hand abgehackt werden. Und es gibt sogar Steinigungen. Ja, wenn das keine Strafe ist, ja, was ist das denn? Ja, genau. Dem hebräischen Denken gemäß sind das keine Strafen, sondern das sind Folgen, wie verbrannte Finger. Und diese Folgen schützen die Gemeinschaft. Vielleicht denkt jetzt einer, ach Volker, ist mir eigentlich shit egal, Wortklauberei, ob Strafe oder Folge, verbrannte Finger tun jedes Mal weh. Kannst du nennen, wie du willst. Also das ist ja nun ein Eiertanz. Ja, nicht wirklich. Beim Stichwort Strafe wird auch Gott mit unseren Vorstellungen von Strafe infiziert. Gott beginnt zu strafen wie ein Vater, der es gut schafft oder weniger gut schafft mit seinen Konsequenzen. Und das prägt dann das Gottesbild. Das hast du schon angerissen, Sikat. Und Menschen bekommen Angst vor Gott gemacht. Damit konnte die Kirche im Mittelalter sehr, sehr gut leben und Kirchen bauen. Lieber aus Angst vor Strafe sich bekehren. Dumm ist nur, dass da eben kein Evangelium drin ist. Dumm ist, dass es den strafenden Gott, so wie wir ihn verstehen, in der Bibel gemäß der althebräischen Sprache nicht gibt. Also werden wir ein wenig biblischer und beschäftigen wir uns mit diesem Tat-Folge-Zusammenhang. Jede Tat ist folgenreich und die Folge einer Tat gehört wesensmäßig zur Tat. Erst die Folge macht die Tat vollständig und die Folgen haben nicht allein Auswirkungen auf den Täter, sondern auch auf die ganze Gemeinschaft und auch auf die Natur. In Sachen Umwelt leuchtet uns das vielleicht leichter ein. Wer die Umwelt verschmutzt, dessen Tat hat Folgen, ob der erwischt wird oder nicht. Wer eine Kippe wegschmeißt, der vergiftet damit 40 Liter Grundwasser. Die Folge steht, ob ich dabei erwischt werde und ein Knöllchen kriege oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und wenn ich nichts gegen Umweltverschmutzung tue, hat auch diese Tat Folgen. Und dann fragen Menschen nach Naturkatastrophen, wo ist Gott? Ist das eine Strafe Gottes? So denken wir. Und die Bibel, die hebräische Bibel, würde uns sagen, nein, das ist keine Strafe. Das ist eine Folge von menschlichen Taten. Ihr habt das gemacht und jetzt kriegt ihr die Folgen. Weil eben Tat und Folge so eng zusammenhängen. Die Sünde ist der Leute Verderben. Sünde hat Folgen. Die wesensmäßige Folge der Sünde ist der Tod. Der Tod ist da keine Strafe, sondern Folge, wie verbrannte Finger. Man könnte mal zugespitzt sagen, Gott bestraft den Sünder nicht, der Sünder erntet, was er gesät hat. An der Stelle halten wir mal einige Ergebnisse fest. Strafe ist bei uns immer eine Sanktion. Sie kommt von außen und sie ist losgelöst von der Tat. Jemand anders entscheidet, wie diese Tat bestraft wird. In dem einen Land Todesstrafe, in dem anderen Land 10 Jahre Knast. Relativ willkürlich. Strafen werden von anderen verhängt, Eltern und Richtern. Und deswegen gibt es bei uns den Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter. Und damit leben wir ganz gut. Bin letztens völlig im Tran, ein bisschen unaufmerksam, über eine knallrote Ampel gefahren. Knallrot, ich weiß nicht, was kriegt man dafür? Punkte, wie viel? 2 Punkte und 150? 3 Monate, genau. Und? Das ist eine Strafe. Ich bin aber nicht erwischt worden. Ich habe keine Strafe. Hoffe ich. Also nicht, dass da noch was kommt. Ich meine nicht. Wäre das Folge, hätte ich das unausweichlich. Also der Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter, der steht nicht in der Bibel. Glauben wir nicht, unsere Taten bleiben folgenlos, nur weil wir nicht erwischt werden. Alle unsere Taten haben ihre Folgen für uns selbst, für unsere Beziehungen und auch für die Umwelt. Wenn das mal so gesagt ist, dann können wir weitergehen und fragen, wie verhält sich denn Gott zu meiner Tat und zu den Folgen? Und da redet die Bibel, das Alte Testament, unter anderem vom Zorn Gottes. Aber vielleicht denkt jetzt jemand, na bravo, tauschen wir das Wort Strafe gegen Zorn. Also das ist nicht viel besser. Mal vorsichtig. Wir versuchen ja, den biblischen Spuren zu folgen und fragen erst später, ob das uns gefällt oder nicht. Gott verhält sich zu unseren Taten und auch den Folgen. Glaubst du allen Ernstes, dass Gott sich darüber freut, wenn Menschen anderen Menschen Gewalt antun? Glaubst du, dass Gott sich darüber freut, wenn wir seine Schöpfung kaputt machen? Glaubst du, dass ihn das kalt lässt, wenn Kinder verhungern, weil wir das mit der Ernährung nicht so geregelt kriegen? In den Worten der Bibel ist da vom Zorn die Rede, nicht von Strafe. Gott ist darüber zornig. Gott verhält sich zu unseren Taten. Wenn wir den Zorn Gottes an den biblischen Stellen so verstehen, dann kann man sagen, Gott sei Dank ist Gott zornig. Würden denn sonst die Gewalttätigen durchkommen mit all dem, was sie tun? Aber Gottes Zorn ist nicht nur die einzige Reaktion. Die weitere Reaktion ist, dass er uns hilft, die Folgen unserer Taten zu tragen. Deswegen gibt es im Alten Testament den Opferritus. Den hat Gott gestiftet, damit Menschen die Folgen ihrer bösen Taten nicht allein tragen müssen, sondern Tiere, die dann getötet wurden. Gott schafft so die Möglichkeit der Sühne und der Rechtfertigung. Und dadurch wird der Mensch von den Taten und Folgen getrennt. Nur mit diesem Tat-Folge-Zusammenhang bekommen wir aber genügend Licht, um diese Zusammenhänge mal zu durchdenken und zu verstehen. Damit können wir nicht alles erklären und verstehen. Also erklären, warum es dem einen gut geht und dem anderen schlecht. Dieses Tat-Folge-Denken ist nicht immer einsichtig. Es gibt Menschen, die tun Gutes und denen geht es trotzdem schlecht. Und es gibt Menschen, die tun was Schlechtes und denen geht es immer gut. Darüber klagen schon die Psalmen, weil sie das Tat-Folge-Denken kennen. Darüber kann man dann auch klagen. Auch der Jüngerkreis lebte in diesem Tat-Folge-Horizont. Da stürzt ein Turm ein und Menschen sterben. Das ist keine Strafe. Die Jünger fragen sich, ja, aber das ist eine Folge. Wovon? Welche Tat hat das Einstürzen zur Folge gehabt? War das das Böse, was die Menschen selbst gemacht haben? Oder haben deren Eltern schon was Böses gemacht und die Folge ist jetzt, dass der Turm deswegen eingestürzt ist? Das ist dieser Tat-Folge-Gedanke. Und Jesus, der lässt sich auf diese Gedankenspiele nicht ein, weil er eben nicht dieses Denken benutzt, um nach hinten schauend etwas zu erklären, sondern er schaut nach vorne und sagt, wenn ihr euch nicht bekehrt und umkehrt, dann wird das euch genauso gehen. Also, was an schlimmen Folgen in dieser Welt passiert, das lässt sich nicht eindeutig auf eine bestimmte Tat zurückverfolgen. Aber der Tat-Folge-Zusammenhang, der kann uns wach machen. Was du tust, hat immer Folgen. Ich fasse zusammen. Das Wort Strafe klingt vielleicht vertraut, weil wir es oft in der Bibel lesen. Es könnte aber gar nicht so biblisch sein, wie wir meinen. Das Bild vom strafenden Gott erhält nicht viel, sondern verdunkelt. Glauben wir ein wenig biblischer und meiden wir das Wort Strafe. Gerade dann, wenn wir von Gott reden. Und geben wir der Rede vom zornigen Gott etwas Raum. Scheuen wir uns nicht, das zu denken. Das ist biblischer Boden. Vielleicht hat jetzt einer die Frage, ja, kann ich denn dann machen, was ich will, weil Gott mich sowieso nicht bestraft? Dem würde ich sehr deutlich sagen, Schwachsinn. Du hast überhaupt nicht zugehört. Denn natürlich haben alle deine Taten Folgen. Und das ganz praktisch. Unser enormer Fleischverzehr, unser Energieverbrauch, unsere Flüge und Kreuzfahrten, alle Taten haben Folgen. Irgendwann. Für uns und die Schöpfung. Wenn wir das begreifen, dann werden wir aufwachen und werden anfangen, anders zu leben. Vielleicht immer mehr. Wir sahen aber auch, dass wir von den Folgen, die jemand durch Leid und Leben zu tragen hat, nicht ohne weiteres auf eine böse Tat schließen können. Das ist nicht immer einsichtig. Und zu guter Letzt, der Tat-Folge-Zusammenhang, der wirft auch Licht auf unsere Vorstellungen vom Weltgericht. Wer bestraft im Weltgericht? Die Antwort aus der Perspektive des Tat-Folge-Zusammenhanges lautet du selbst. Weltgericht würde dann bedeuten, nicht bestraft werden, sondern mit den Folgen der eigenen Taten konfrontiert werden. So werden wir vor dem Richterstuhl Gottes offenbar. Und dann gibt es noch diesen fantastischen Vers aus Jesaja 53. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Strafe? Schon die Elberfelder sagt in einer Erklärung, dass es wörtlich nicht Strafe heißt, sondern Züchtigung. Aber ohne den Tat-Folge-Zusammenhang ist das auch nicht besser zu verstehen. Der Tod von Jesus war nicht Folge einer seiner Taten. Er hat nichts Böses gemacht, was eben diese Todesstrafe als Folge verdient hätte. Deshalb kann er seinen Tod für uns in die Waagschale werfen. Sein Tod ist eine einzigartige Folge seines Lebens. Jesus kann die Folgen unserer bösen Taten auf sich nehmen. So versöhnt Gott in Christus die Welt mit sich selbst. Ja, wir haben jetzt ein bisschen viel nachgedacht, was bleibt. Für mich bleibt, manchmal haben Mütter eine intuitive Ahnung von dem, was gut für ihre Kinder ist und was nicht. Und für mich bleibt auch biblische Theologie, die einem hilft, genau zu beobachten, die kann uns Zusammenhänge erhellen. Das Wort Strafe gibt es in der hebräischen Bibel nicht. Misstrauen wir einer Frömmigkeit, die das Wort Strafe betont. Wir können ohne Strafe glauben und leben. Versuchen wir es. Und erfassen wir dabei, dass alle unsere Taten auf jeden Fall Folgen haben.